Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
Heute mit dem Cartoon-Zeichner Peter Gaimann. Für viele ist er der Cartoonist mit den Hühnern. Damit ist er Anfang der 80er so richtig berühmt geworden. Die Postkarten mit den Hühnern, die haben sich millionenfach verkauft. Er hat inzwischen fast 80 Bücher veröffentlicht und einen Großteil davon ohne Hühner. Herr Gaimann, nervt es Sie nicht, dass Sie oft als Hühnerzeichner betitelt werden?
Also mittlerweile nervt es mich nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt einfach zu alt dazu.
Aber es gab schon mal eine Zeit, wo Sie genervt hat,
es gab schon eine
oder?
Zeit dazu, wo mich das mal genervt hat, weil man so ganz nur auf diese Cartoon-Figur reduziert wird. Jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite ist man als Zeichner immer froh, man hat so eine Art Markenzeichen und ist eben bekannt für etwas. Aber letztlich hätte ich jetzt doch wenig Lust gehabt, nach dem rasanten Start der Hühnerzeichnungen in den 80er Jahren für den Rest des Lebens nur noch Hühnercartoons machen zu dürfen. Ja. Deswegen habe ich mich so Ende der 80er Jahre auch mal so ein bisschen auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ja. Weil man kann auch nicht auf jeder Vernissage Eierlikör trinken und in jeden Fernsehdreh nachher im Hühnerstall stattfinden lassen.
Nee, also irgendwann hängt es dann zum Hals drauf, ne?
Oder ja. Jede Frage immer nur mit Hühner. Das war mir dann doch auch ein bisschen zu viel. Ende der 80er Jahre, wie gesagt, damals war ich noch in Rom. Da habe ich tatsächlich so den Schluss gefasst, jetzt hörst du mal auf. Und die Idee war damals mit einem Koch aus dem Südbadischen, mit dem Franz Keller vom Kaiserstuhl, ein Kochbuch zu machen, was mit Hühnerrezepten. Und ich dachte, das wäre jetzt so richtig so mal die Möglichkeit, die Hühner echt im wahrsten Sinne des Wortes in die Pfanne zu hauen und so als letztes Buch mit Hühnern zu machen. Ist halt ein bisschen schief gegangen.
Das kam so gut an,
es
ne?
kam dann auch wieder gut an, dass ich ja selbst viele Jahre später jetzt auch mit Lea Linster wieder ein schönes Kochbuch gemacht habe.
Das Gelbe
habe und
vom
so weiter.
Ei, genau, das haben Sie illustriert.
Also, ja. Aber was dazu kommt, ab dem Moment hatte ich dann schon auch viele Bücher, auch früher eigentlich schon, die ich auch mit Menschen, also Menschenzeichnungen gefüllt habe oder mal mit anderen Tieren und so weiter. Es war halt nur, ich war dann halt nur so mit dem Huhn besetzt, weil, glaube ich, in den 80er Jahren auch der Run losging auf meine ganzen Postkarten und da zum Teil wirklich millionenfach verkauft wurden. Und da war plötzlich so das Bild des Hühnerzeichners in allen Köpfen. Und das war halt so. Heute lebe ich damit, ich mache mal das und mache mal das. Auch jetzt zeichne ich immer wieder mal Sachen, wo ich mir überlege, das könntest du wieder mit deinen Hühnerfiguren machen und andere Themen, denke ich, nee, das mache ich lieber mit Menschen.
Also in Ihrem neuen Buch, Typisch Urlaub, die schönste Zeit des Jahres, Fragezeichen, da gibt es nur 2 Cartoons mit Hühnern, ich habe nachgezählt. Und bei allen anderen 53 Cartoons sind Paare oder Familien im Mittelpunkt. Und auf dem Titelbild ist ein Paar, das steht vor einem Wegweiser, links geht's zum Strand, rechts geht's zur Bar. Und der Mann sagt zu seiner Frau, tja, hier trennen sich unsere Wege. Wie lange brauchen Sie für so ein Bild?
Ich mache selten so eine Zeichnung von der ersten Skizze bis zur fertigen Zeichnung an einem Stück. Also wenn ich so an so einem Thema arbeite, wie jetzt hier bei diesem Buch mit dem Urlaubsthema, dann habe ich erstmal eine längere Phase, in der ich nur Entwürfe zeichne. Habe ich meine Skizzenbücher, meine Bleistifte und dann fange ich an zu skribbeln, überlege mir erstmal so, was sind die Themen, was könnte ich zeichnen. Zeichne vielleicht eine schöne Strandsituation wie diese oder ein Hotelzimmer oder dies oder das oder die Fahrt zum Urlaubsort und dann arbeite ich mich so langsam in das Thema rein und dabei entstehen halt so einzelne Bilder, die erstmal nur so als Bleistiftzeichnungen in meinem Skizzenbuch sind. Deswegen ist dann immer erst, sagen wir mal, erst die Hälfte der Arbeit getan. Wenn ich davon mal 100 Stück habe, solche Zeichnungen, dann schaue ich mal, welche 60, 70 ich auswähle, die ich gut genug finde, um in das Buch kommen zu lassen. Und die werden dann wieder ein bisschen weitergearbeitet. Und dann wird irgendwann, vielleicht auch in Abstimmung mit dem Verlag oder mit den Lektoren, gesagt, okay, die 60, die nehmen wir jetzt da rein. Und dann kommt eine Phase, wo ich dann mal ein paar Wochen lang fast nur aquarelliere und die schönen Reinzeichnungen mache sozusagen. Aber wenn ich jetzt alles zusammenrechne, ich könnte schon sagen, dass ich auch eine Zeichnung oder 2 Zeichnungen am Tag schon schaffe. Also das ist jetzt nicht so das Problem.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Gammann, Sie haben zwar schon als Kind in der Schule viel gezeichnet, aber da fiel ja noch nicht auf, dass Sie ein besonderes Talent haben. Und Sie hatten ja beruflich auch erstmal was ganz anderes im Kopf. Sie haben in Freiburg Sozialwesen studiert. Welche Rolle hat denn zu der Zeit das Zeichnen für Sie überhaupt gespielt?
Ab während den Vorlesungen bin ich ab und zu abgehauen, habe mich irgendwo in einen alten Friedhof gesetzt oder auf irgendeinen nahegelegenen Berg oder irgendwo auf eine Parkbank und habe irgendwelche Sachen abgezeichnet. Aber es war merkwürdigerweise, also aus heutiger Sicht vielleicht merkwürdigerweise, gar nicht so Karikaturensachen, sondern einfach Zeichnen pur. Mhm. Bäume, Menschen, Häuser, Natur, also Blumen, was es gab. Ich hatte immer den Anspruch, so versucht, realistisch zeichnen zu können. Das hat mich immer angemacht, sagen wir. Mhm. Wenn ich auch Bücher von anderen Zeichnern gesehen habe, die das konnten, dann hat mich das so ein bisschen angestachelt. Und da habe ich halt immer weiter gezeichnet. Und nach dem Studium gab es dann so eine kurze Phase, allerdings nur, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt gleich ernsthaft in den Beruf? Oder probiere ich mal aus zu zeichnen? Und ich habe dann so beides parallel gemacht. Ich war also nicht erst voll im Beruf, sondern ich habe mir dann gesagt, ich gebe mir mal 2 Jahre, da versuchst du mal jeden Tag zu zeichnen.
Aber mit realistischen Zeichnungen immer noch?
Ja, oder waren immer das noch, schon erst Cartoons? Noch mit realistischen Zeichnungen. Ja. Also hätte auch gut sein können, Richtung Kunst, freie Kunst zu gehen. Und gleichzeitig, um Geld zu verdienen, habe ich eben mein Studium benutzt, sozusagen um mit Kindern zu arbeiten. Ich hatte so Schwerpunkt Jugendbildungsarbeit gehabt und ich habe mit Kindern Wehrkurse gemacht, Malkurse und so weiter, was ja dann auch schon im kreativen Bereich war.
Aber wie ist denn aus den Naturzeichnungen, wie sind es dann Cartoons geworden? Weil das schien ja gar nicht so Ihre Ambition zu sein.
Das war nicht gleich, aber in dieser Phase auch, das stimmt, in dieser Phase des Sich-Findens so, habe ich mir überlegt, was könnte es, in welche Richtung könnte es gehen? In dieser Phase habe ich damals auch verstärkt mir Bücher angeschaut von guten Zeichnern. Habe mir diese Bücher immer wieder angeschaut in den Buchhandlungen. Oft habe ich sie mir gar nicht kaufen können. Ich habe mir in die Buchhandlung gesetzt, darin rumgeblättert und so. Und dabei habe ich so gemerkt, dass mich das so anmacht, mal auszuprobieren. Und auch in diese humoristische, also mit Texten oder einfach so Bilder zu machen, die lustig sind im weitesten Sinne. Und so habe ich dann mal ein Buch gemacht, wo ich mit der Lehrer Lempel-Figur von Wilhelm Busch so eine Art Collage-Zeichnungen gemacht habe, indem ich den Lehrer Lempel ergänzt habe mit eigenen Zeichnungen, um diesen autoritären Lehrer so ein bisschen zu entschärfen und so weiter. Also da habe ich es angefangen, so zum Thema Pädagogik kleine Cartoons zu machen, dann später zum Thema Tennis, weil ich gern Tennis gespielt habe und so in der Phase. Und so habe ich meine ersten Serien mit humoristischen Zeichnungen gemacht. Und das hat bei mir dann so richtig gefunkt. Also so, da habe ich dann gemerkt, oh ja, das macht mir Spaß, weil man musste realistisch zeichnen können, weil man muss ja erkennen, was da drauf ist. Und zweitens musste man jetzt nicht eine Woche lang irgendwie an einem Baum rumschaffieren, damit der richtig schön wird, sondern man konnte auch ein bisschen schneller arbeiten und konnte auch seine Fantasie mit ins Spiel bringen.
Sie zeichnen auch heute immer noch realistisch. Also Zeichnungen, die man von Ihnen, glaube ich, gar nicht vermuten würde, obwohl es auch ein Buch darüber gibt mit Ihren Reiseskizzen.
Ja, genau. Das mache ich immer noch gerne.
Wie viel Raum nimmt das für Sie ein, diese realistischen Zeichnungen?
Ach, eigentlich zu wenig. Ich mache das ganz gerne. Meistens gönne ich es mir in Anführungsstrichen nur auf Reisen, im Urlaub und also unterwegs, weil da für mich so eine Art Freiraum dafür ist. Und wenn dann aber die Phase kommt, wo ich wegfahre mit meiner Frau oder alleine, dann bin ich sogar meistens erstmal so ein bisschen anti-zeichnerisch drauf und sage, ach komm, jetzt lese ich mal wieder mehr Bücher oder mach mal mehr Sport oder sowas. Aber wenn ich dann tatsächlich, ich glaube, einen Tag wieder ausgeschlafen habe und ich sehe irgendwas Schönes oder sitze in irgendeiner Kneipe oder vor irgendeinem schönen Dom in Italien, also dann bin ich immer froh, wenn ich meinen Skizzenblock doch dabei habe und meinen Bleistift und fange dann an. Aber das ist dann wirklich so freies Zeichnen.
Entspannung für Sie.
Entspannung, ja. Meine Frau bemerkt das auch oft, dass ich dabei sehr absorbiert bin, also sehr fokussiert bin auf das, was ich mache, aber jetzt nicht in einer angestrengten Form, sondern so ganz fokussiert irgendwas zu betrachten und zu zeichnen und dabei wirklich innerlich ganz entspannt zu sein, also fast meditationsmäßig. Ich habe ja diese Art von Zeichnung über viele, viele Jahre gesammelt und nie irgendwo gezeigt oder veröffentlicht, weil ich immer gesagt habe, ach, da muss ich mal nicht komisch sein oder ich muss es auch nicht verkaufen, ich habe von meinen Cartoons gelebt. Mhm. Also so war das erstmal so ein Freiraum.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kammann, Sie sind in den 70ern mit Ihrer Familie nach Rom gezogen, eine Stadt, die im Sommer überquillt von Touristen. Warum wollten Sie unbedingt nach Rom?
Ja, also in den 70er Jahren habe ich mich viel mit Filmen und mit Literatur beschäftigt und darunter eben auch viel mit italienischen Filmen. Etwa so Mitte der 70er Jahre war ich mal zum ersten Mal in einem Film von Federico Fellini, Amarcord hieß der Film. Und ich bin aus dem Kino gekommen, war so richtig platt. Oder heute würde man sagen, ein Erweckungserlebnis. Mhm. Einer, der da Filme gemacht hat mit Bildern, die so fast meinen eigenen Träumen entsprachen und einer Atmosphäre und mit Figuren und mit einer Dichte. Das hat mich umgehauen. Ich war so von dieser Kultur beeindruckt und B, auch von dem Land, weil ich immer wieder mal hingereist bin. Und dieses Italienische und Rom vor allen Dingen hat mich irgendwie bei den Besuchen immer sehr beeindruckt. Und ich hatte da so das Gefühl, das ist so für mich wie so ein Ankommen. Also ich war so vertraut sofort mit der Stadt, auch mit von mir aus mit diesen Touristen, mit dem Lärm, mit den Autos, mit der Kultur, mit allem drum und dran. Es war für mich Antike. Ich meine, du gehst da in Kirchen rein und stehst vor Originalzeichnungen von Caravaggio und vor Statuen von Michelangelo, von Giotto. Du hast da alles so, diese ganze Geschichte präsent und bist trotzdem in einer modernen Großstadt mit allem drum und dran. Und das hat mich halt so fasziniert, dass ich damals zum Glück meine erste Frau überreden konnte, mit mir und mit meinem Kind umzuziehen nach Rom. Und da habe ich tatsächlich mal alles abgebrochen im Freiburger Raum und bin da mit Sack und Pack umgezogen.
Mutig.
Und ja, von aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch mutig. Frau. Damals fanden es auch viele mutig. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich mal weg war und aus meinem Freiburger Nest. Obwohl ich ja Freiburg nach wie vor auch sehr schön finde.
Warum sind Sie denn dann nach 5 Jahren wieder zurückgekommen nach Deutschland?
Ja, das war vielleicht eher so eine private Nummer. Also es entwickelt sich ja alles immer weiter. In Rom wurde aus einer dreiköpfigen Familie eine vierköpfige Familie. Kam noch der Sohn Julian dazu. Und meine erste Frau war glücklich, aber doch nicht immer glücklich in Rom und über die Situation und hätte gerne wieder in Deutschland was gemacht. Die Kinder, der ganz Kleine konnte noch nicht groß mitdiskutieren. Die Tochter, die damals 5 Jahre lang schon in der deutschen Schule in Rom war und perfekt Italienisch sprach und viele italienische Freundinnen schon hatte, die wollte schon gar nicht mehr mit nach Deutschland. War also schon so ein bisschen eine heiße Sache. Aber letztlich haben wir es halt gemacht. Die Eltern müssen sich entscheiden und die Kinder müssen halt mit. Was jetzt für meinen Sohn damals nicht einfach war, weil er in Rom hatten wir eigentlich außerhalb Roms ein schönes Haus mit Garten. Und in Köln hatten wir plötzlich nur eine Mietwohnung oder eine eigene Wohnung in Köln. Ja. Und meine Tochter, die war unglücklich, weil sie nicht mehr bei ihren Italienern war. Und war schon ein bisschen schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. In Ihrem neuen Buch Typisch Urlaub, da nehmen Sie ja den typischen Deutschen in Urlaubssituationen aufs Korn. Wie erleben Sie denn den typischen Deutschen als Italienurlauber? Also welche Verhaltensauffälligkeiten hat der Deutsche im Italienurlaub?
Das Gros der deutschen Urlauber ist ja schon erkennbar, oft auch an den Klamotten, die sie im Urlaub anhaben. Das habe ich in meinen Zeichnungen sehr oft. Meine Frau sagt ja oft auch, wenn sie solche Leute sieht, wie von dir gezeichnet, ja, da weiß man schon gar nicht, was war zuerst, die Geimann-Zeichnung oder die Figur.
Der Mann mit den Tennissocken.
Genau, oder ich sitze in einer Bar auf der Insel Ischia abends und da flanieren abends die Leute hin und her und ich sage, also wenn ich nicht schon Karikaturist wäre, dann müsste ich jetzt einer werden, weil diese kurzen, ewig kurzen Hosen, diese ewig gleichen T-Shirts, diese ewig billigen Mützchen, die Tennissocken gibt es immer noch, ja, und irgendwie die Sandalen, also dieser Schlabberlook und alles in Italien, dem Land der Mode, wo auch inzwischen zwar auch nicht mehr alles so ist wie damals, aber wo man gerade in Rom das immer so auffällig war, dass die Römerinnen und Römer so elegant waren und ein richtiges Sakko anhatten und so weiter. Da fiel natürlich jeder Deutsche dazwischen auf. Und wenn der da noch in der Bar saß und sich darüber aufgeregt hat, dass jetzt der Espresso so wenig, dass in dem Espresso-Tasse so wenig Kaffee drin ist, dann habe ich natürlich schon echt wieder mein Opfer gehabt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In seinem aktuellen Buch Typisch Urlaub, da nimmt er den deutschen Urlauber so ein bisschen aufs Korn, im Hotel, auf Kreuzfahrt und auch am Strand. Herr Geilmann, wie sieht denn Ihr idealer Urlaub aus?
Also der ideale Urlaub bei mir ist gar nicht geplant. So. Und da habe ich Gott sei Dank in meiner zweiten Frau, mit der Viktoria, auch eine ideale Partnerin, die das auch gut mitmacht. Indem wir zwar meistens schon irgendwann mal so roundabout einen Termin festsetzen, wann wir losgehen, aber und vielleicht die ungefähre Richtung, aber wir planen oft, oder ich mag das gar nicht so, wenn ich schon irgendwie Monate im Voraus irgendwelche Hotels geplant habe oder auch bestimmte Aufenthalte in bestimmten Städten oder Stränden oder wo auch immer, sondern ich fahre gerne einfach los und schau mal, wo ich ankomme. Zum Teil ist aus einer Nacht schon eine ganze Woche geworden, manchmal fährt man am nächsten Tag weiter. Manchmal haben wir ein Ziel, so wie jetzt im Sommer, dass wir sagen, okay, wir wollen nach 4-5 Tagen irgendwann in Umbrien sein, weil wir dann noch ein Feriendomizil haben. Und dann fahren wir halt mal Richtung Gardasee oder Modena oder Bologna oder dies oder das und gucken mal, wo es uns so hin verschlägt. Also ich finde das sehr schön, weil es oft so spontan ist und man erlebt plötzlich so ganz schöne Umgebung, wo man vielleicht noch gar nie war. Aber man muss einen Partner oder eine Partnerin haben, die das auch kann, weil es können nicht viele Leute so spontan reisen. Das ist wirklich schwierig. Ich gucke mir gerne Städte an, ich bin auch gerne in schönen Landschaften, aber ich bin jetzt nicht so ein Strandtyp. Also, dass wir da jetzt mal, müsste 2 Tage lang am Strand liegen und nur sich bräunen oder lesen. Dafür bin ich dann wieder zu aktiv, dann mache ich lieber Spaziergänge oder wir haben oft auch unsere Klappräder dabei und fahren irgendwo einfach durch die Gegend mit unseren Rädern und so. So ein bisschen wie Rumzigeunern, sagen wir immer.
Ja, ich meine, thematisieren Sie ja in Ihren Cartoons auch oftmals Mann und Frau und die unterschiedlichen Meinungen und Ansichten von Männern und Frauen. In welcher Hinsicht können Sie und Ihre Frau denn im Urlaub unterschiedlicher Ansicht sein? Wo könnte es da mal Stress geben zwischen Ihnen?
Wenn wir unterwegs sind, ist oft sogar sehr gut. Also wir haben da ergeben sich wenig Streitpunkte, weil wir sind beide sehr selbstständige Leute. Und wenn ich mal mich abseile und eine Stunde irgendwo zeichne, dann sitzt meine Frau nicht daneben und langweilt sich, sondern dann erkundigt sie schon mal die Stadt oder guckt, wo wir heute Abend essen oder sie puzzelt auch irgendwas oder geht ins Museum so lange. Und wo es Stress geben kann, ist eher immer so bei der, wenn es um das Thema Pünktlichkeit geht oder...
Sie unpünktlich?
Ich bin sehr pünktlich.
Oh.
Also ich bin immer einer,
der... Das haben Sie nicht verlernt in Italien, das mit dem
Pünktlichsein? Nee, das habe ich eben nicht verlernt, das ist richtig, ja. Nee, ich bin immer irgendwie pünktlich. Ja, und da gibt es manchmal Streitpunkte, wann fahren wir weiter oder wann müssen wir irgendwo sein. Dann kann es schon passieren, dass ich der Drängler bin und meine Frau sagt, jetzt soll mich jetzt nicht so haben, wir sind ja schließlich im Urlaub.
Das könnte schon wieder ein Cartoon sein, ich sehe es förmlich vor mir.
Also das sind so Dinge, wo wir zum Glück nicht, sagen wir mal, lange Stress haben, so mal kurz geklärt, entweder kriege ich mal kurz eins auf den Deckel und dann geht es wieder in Ruhe weiter oder es regelt sich irgendwie. Aber da sind wir unterschiedlich ein bisschen gestrickt.
Ja. Lassen Sie dann auch Persönliches in Ihre Brigitte-Kolumne Paarprobleme mit einfließen?
Also nicht so 1:1. Also ich denke natürlich, dass viele Dinge, die ich in den 27 Jahren gezeichnet habe für die Brigitte, sicher auch mich oder uns berührt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach, gestern Abend haben wir gerade darüber gesprochen und oder darüber diskutiert oder da ein Problem gehabt. Das muss ich jetzt morgen mal zeichnen. Aber es kommt durchaus so fast unbewusst vor, weil sich das ja immer so auch mit anderen Geschichten mischt, die man gehört, gelesen, gesehen hat. Dass ich denke, ach ja, was war jetzt gerade vor kurzem Thema oder so. Ne? Also nehmen wir mal an, wieder Urlaubsplanung oder so. Das denke ich, ah ja, Urlaubsplanung, das haben wir doch auch gerade überlegt, wo gehen wir hin und so. Was passiert jetzt in dieser Zeit? Wer sitzt vor dem Computer und guckt schon mal nach den Hotels und wer redet sofort wieder nur übers Sparen oder Geld ausgeben und so. Und dann fange ich an so. Und dann kann schon so eine eigene Story mal so ein Anlass sein, aber wird dann so ein Konglomerat aus verschiedenen Storys. Aber ein Thema ist vielleicht vorgegeben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie zeichnen seit fast 30 Jahren in der Brigitte alle zwei Wochen die Paarprobleme. Legt Ihre Frau auch schon mal ein Veto gegen eine Zeichnung ein?
Veto wird sie jetzt nicht einlegen. Sie sagt aber durchaus, wenn ihr was nicht gefällt oder wenn sie das Gefühl hat, das bringt nichts oder ist
nicht, lustig
nicht witzig oder, ja. oder hat irgendwo einen Haken oder so oder fehlt noch was. Also ich kann das bei ihr immer ganz gut einschätzen, dass auf der einen Seite weiß ich, dass meine Frau schon auch ein Fan von meinen Zeichnungen ist. Ich habe sie nämlich als Fan kennengelernt. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch genau, wenn ich ihr Skizzen hinlege und mal sage, wie findest du das so? Kann ich das so losschicken oder fällt dir dazu noch was ein? Dann merke ich sofort, wie spontan sie lachen kann über manche Zeichnungen, wo sie sich dann fast nicht einkriegt. Und auf der anderen Seite guckt sie manchmal Zeichnungen an und dann reichen schon 5 Sekunden Schweigen.
Alles klar,
oder
muss nichts sagen, Schatz.
Man könnte doch auch schreiben. Und dann denke ich, okay, ja, man könnte auch was anderes.
Sie hat ja als Journalistin gearbeitet, ne? Jetzt ist sie Heilpraktikerin.
Also sie versteht schon auch ein bisschen was von Texten und so, ja.
Sie sagten gerade, Sie haben Ihre Frau als Fan kennengelernt, als Fan von Ihren Zeichnungen. Wie sind Sie denn zusammengekommen?
Im Jahr 2000 haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Zu dem damaligen Zeitpunkt war sie nämlich gerade keine Journalistin mehr, sondern hatte eine homöopathische Praxis aufgemacht in München und wollte von mir ein Cartoon aus der Brigitte kaufen, das sich mit Homöopathie beschäftigt hat. Und dieses Bild hat sie bei mir abgeholt und da habe ich sie mal gefragt, ja, so wie das ist mit der Homöopathie und dass ich da auch schon Erfahrungen mit hätte und dies und das, sind wir ins Gespräch gekommen und ab dem Zeitpunkt war man nicht sofort ein festes Paar, aber war ja auch nicht so ganz einfach. Ich war in Köln, sie war in München.
Fernbeziehung
erstmal. Aber das war so der Anfang, ja.
Aber sie ist dann für Sie nach Köln gekommen, ne?
Sie ist dann nach 4 Jahren pendeln. Wir sind beide 4 Jahre immer hin und her gependelt, was sicher zu dem ersten Mal auch okay war, alles so. Und ich nicht sofort auch bereit war, nach München zu ziehen in der damaligen Phase, sei es noch wegen den Kindern, Natalie und alles, die Angst da vom großen Umzug und dies und das, hat sie den Umzug aus Liebe nach Köln gemacht. Und wir hatten aber damals schon irgendwann gesagt, ja, also wir stellen uns auf jeden Fall vor, zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal wieder woanders hinzuziehen. War jetzt noch gar nicht sicher, auch ob es wieder nach Richtung Bayern geht. Weil sie war vorher 26 Jahre in der Münchner Ecke und kennt dort vieles.
Und jetzt sind Sie umgezogen nach Bayern. Ja. Vor kurzem ist noch gar nicht so lange her. Sie haben in der Nähe des Starnberger Sees ein ehemaliges Wirtshaus aus dem 18. Jahrhundert als Familienwohnung und Atelier hergerichtet. Nach 26 Jahren in Köln. Was genau hat Sie dazu bewogen, nach so vielen Jahren Köln aufzugeben?
Also es war auch der Liebe wegen. Weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwas könnte nach Köln noch kommen. Also ich war jetzt mit Köln immer glücklich soweit, hatte auch meine Kinder da, inzwischen auch Enkel und mein Atelier und natürlich auch Freunde. Aber wie auch schon damals, bevor es nach Rom ging oder wieder nach Köln ging und so, juckt es mich manchmal so nochmal so irgendwas Neues zu machen. Und dann habe ich aber dann gesagt, okay, München so als Großstadt, weil ich schon auch ein Stadtmensch bin, aber wenn die Wohnsituation toll wird und wir was Schönes finden, dann machen wir diesen Schritt. Und das hat dann auch 3-4 Jahre gedauert, das Suchen, bis wir das Richtige gefunden haben. Wir hatten jetzt keinen Druck, wir hatten in Köln auch eine schöne Wohnung und deswegen bin ich jetzt halt, hatten wir dann, nachdem wir dieses alte Gasthaus gefunden hatten, auch zufrieden und haben das erstmal renoviert. Und jetzt ist wirklich die Situation klasse für uns, weil wir alles in einem Haus haben.
Also Ihre Praxis, Ihre Heilpraktikerpraxis,
Wohnung, Gästezimmer und mein Atelier oben drin und das in einem kleinen Kuhdorf, 4 Kilometer vom Starnberger See.
Oh, ein Traum. Sie gehen schon jeden
Gestern,
Tag schwimmen,
ja,
oder?
Ja, waren wir noch toll. Irgendwie auf der Roseninsel bei einem kleinen Konzert und so. Also das sind so Sachen, wo die Umgebung ist klasse und ich bin natürlich nah zu Italien wieder.
Italien werden Sie nicht los, ne?
Ich muss da auch jedes Jahr mal hin. Ich habe, wie gesagt, Umdrehen immer noch gerne. Rom auch immer wieder mal gerne. Ich meine, das kann man ja auch alles machen. Ich muss jetzt da nicht mehr unbedingt wohnen, aber es geht meiner Tochter übrigens, die damals mit 5 Jahren mit dabei war, mit 11 Jahren nach Köln gekommen ist, heute noch so. Die ist genauso italophil, die wird am liebsten dort wieder wohnen, die spricht mit jedem Italiener, der nicht bei drei auf dem Baum ist, italienisch. Und hat sogar dieses Jahr leider nicht, ging es ja nicht, aber die ist sogar bei der WM oft im blauen Trikot Fernsehen geguckt, wenn die Weltmeisterschaft war. Also die ist ja was noch verrückter, die ist ganz komisch. Ja. Die hat jetzt so den Virus auch erwischt, da irgendwie ganz merkwürdig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nachdem Sie 5 Jahre in Rom gelebt haben und dann 26 Jahre in Köln, sind Sie ja vor kurzem mit Ihrer Frau in die Nähe des Starnberger Sees gezogen, haben ein altes Wirtshaus umgebaut und Ihre Frau hat dort ihre Heilpraktikerpraxis und Sie haben sich ein großes Atelier eingerichtet. Wie sieht's denn dort aus in Ihrem Haus? Hängt Ihr Haus voll mit Ihren Bildern?
Also ich habe ja in der ganzen Wohnung im Wohnbereich unten wenig oder kaum, also fast gar nichts von meinen eigenen Arbeiten hängen. Da hängen dann oft Bilder von anderen Künstlern, Freunden aus Köln und sonst woher. Und aber in meinem Atelier, wenn ich da morgens hochkomme, dann bin ich dann sozusagen umgeben von meiner Zeichnerwelt. Mhm. Ein richtiges Panoptikum da oben. Da hängen Bilder, Poster, liegen Bücher von mir rum, da kleben irgendwelche übermalten Postkarten an der Wand, da sind kleine Objekte, die ich gebaut habe aus Fundstücken, das sind Collagen, die ich aus alten Bonbonpapierchen gemacht habe. Da liegen angefangene Zeichnungen rum, Briefe, Zeitschriften. Also da bin ich so umgeben, 100 Quadratmeter Geimann, sage ich mal. So mit allem, was ich so mache und gemacht habe. Und da fühle ich mich dann aber auch wohl. Das ist so ein bisschen wie so ein Nest. Und da sind natürlich auch viele Bücher von Kollegen und Bilder von anderen, so wo man einfach so ein bisschen in seiner Cartoon-Welt wieder ankommt. Und da entstehen ja auch, sage ich mal, 90% der Sachen, die ich so veröffentliche, also in diesen Räumen. Kann man jetzt nicht unbedingt in jedes Wohnzimmer sofort sitzen und kreativ werden. So ein bisschen braucht man dann schon so seine Umgebung.
Ich habe in Ihrem aktuellen Buch hier, im typisch Urlaubbuch, da habe ich ein Bild gesehen, da stutzte ich erstmal, weil ich dachte, das ist doch gar kein typischer Geimann. Mhm. Das ist der so ein etwas beleibter Mann im Wasser und der hat ein Bonbonpapier oben auf dem Kopf, wie so eine Art Collage.
Ja. Naja, ich habe ganze Serien so Collagen gemacht, da ist jetzt halt nur eins drin gelandet. Es gibt so Bücher von mir, die ich zum Thema Kunst gemacht habe. Es gibt auch ein Buch von mir, Kunst kommt von Kaufen heißt das. Aber ich habe zum Teil jetzt auch schon so Museumsausstellungen gemacht. In Freiburg eine riesige Ausstellung vor 2 Jahren oder jetzt auch schon wieder vor 3 Jahren. Dann in Bayreuth und in Essen und überall so hatte ich so Ausstellungen und in Museen, wo ich jetzt auch so meine Nebenprodukte, sage ich mal, zeigen konnte. Dazu gehören unter anderem auch die Reiseskizzen. Dazu
also die
gehören
realistischen
aber auch,
Zeichnungen.
Ja, und dazu gehören aber auch so Collagensachen und Objekte, die ich baue, die kennt man sonst gar nicht so, weil das jetzt nicht so typisch Geimann ist. Mhm. Und in diesen Büchern, die so zum Thema Kunst sind oder in den Museumsausstellungen, da haben die Leute dann auch so mal gemerkt, dass Geimann jetzt nicht nur eben A, nicht nur Huhn und B, nicht nur Cartoon ist, sondern so ein bisschen einen erweiterten Begriff. Da erweitere ich so mein Spektrum und meine Arbeit ins Künstlerische rein, wobei jetzt Kunst und Cartoon hier, sage ich jetzt mal, fließend ist. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich da ausprobiert. Und je mehr ich habe jetzt so viele Bücher gemacht, Sie haben es vorhin erwähnt, dann kann man zwischendurch auch mal Sachen ausprobieren, wo man sagt, das möchte ich jetzt einfach mal machen. Ganz egal, ob das jetzt gut verkauft wird oder nicht. Oder ganz egal, ob der Verlag jetzt da gleich munzelt oder sagt, ich weiß nicht, das lässt sich schlecht verkaufen.
Was wäre denn so Ihr großer Traum als Künstler?
Wenn ich ein bisschen mehr Zeit mir gönnen könnte oder gönnen würde, ist es ja meine eigene Zeit, so um diese freieren Zeichnungen zu machen, das wäre vielleicht noch so ein Traum, da weiterzumachen.
Also die freien Zeichen, so, die nicht humoristisch sind.
Ja, genau. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass ich keine Lust mehr auf den Humor habe, weil das sind ja, es bin auch ich.
Das ist ja Teil Ihrer Persönlichkeit.
Aber so wie es einem manchmal geht, man kann halt nicht alles schaffen. Ne?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Er zeichnet quasi jeden Tag. Er sitzt jetzt schon an den Zeichnungen für die Weihnachtskarten, grübelt bereits über die nächsten Zeichnungen für die Paarprobleme in der Brigitte. Die Frage ist, was erfüllt Sie außer dem Zeichnen? Also was machen Sie sonst noch gern, wenn Sie jetzt nicht gerade an einem Karton sitzen?
Fotografieren tue ich sehr gerne. Hat ja auch was mit Bildern zu tun.
Können Sie kochen? Gut kochen?
Ich kann aber nicht so gut. Deswegen lasse ich ja die Kochbücher, mache ich dann mit denen, die gut kochen können.
Praktisch. Sie haben doch gerade das Haus umgebaut oder haben
Handwerker
Sie umbauen lassen?
Bin ich auch kein.
Nein, Sie haben umbauen lassen, alles klar.
Meine Frau sagt schon, lacht schon immer, wenn ich erst mal irgendwas anschrauben soll und ich dann schon rumfluche, wenn ich den Schraubenzieher nicht finde, geschweige denn die Schraube dann richtig aufkriege. So, okay. Aber ich habe immer gerne Sport gemacht, ich habe immer gerne Bewegung. Bin begeisterter Radfahrer, war früher mit dem Rennrad unterwegs, bin heute mit meiner Frau viel unterwegs auf dem Fahrrad, egal ob wir im Urlaub sind oder jetzt halt um den Starnberger See radeln. So, also viel so Bewegungsdinge habe ich gerne gemacht, so auch als Ausgleich zu meiner Arbeit am Zeichentisch.
Sind Sie ein bisschen musikalisch?
Null.
Welche Musik hören Sie denn gern?
Ich habe immer gerne eher Pop und Jazz gehört als Klassik. Meine Frau geht gerne in die Opern und auch zu Klassikkonzerten.
Alleine dann?
Nicht immer. Aber sie geht manchmal alleine, aber manchmal gehe ich auch mit.
Italienische Oper, ne?
Ja, genau.
Da sind Sie dabei.
Da sind wir dabei, ja. Eine der besten Erlebnisse, italienische Oper in Rom. Von so einer B-Mannschaft gesungen. Das war das Beste, was wir je hatten. Und in der Pause noch Spaghetti serviert bekommen.
Oh,
das
Gott.
War natürlich ganz große Oper. Das war die große Oper. Aber nein, mal im Ernst, so ich bin da nicht ausgebildet. Ich bin da auch von meiner Erziehung her bin ich nicht so richtig reingekommen. Und ich kann natürlich schon manche Dinge wirklich gutieren und gut finden oder halt so wie gestern Abend zuhören und dabei ein bisschen zeichnen.
Wunderbare Lösung.
Aber Krach haben wir deswegen noch keinen bekommen.
Ich glaube, das wird dann auch nicht mehr passieren. Nee. Sie sind ja jetzt seit 18 Jahren zusammen. Genau. Ich glaube, Ihre Frau hat sich jetzt auch dran gewöhnt. Es gibt ja wahnsinnig viele Postkarten mit Ihren Zeichnungen und die sind ja auch zur Weihnachtszeit total beliebt. Haben Sie denn die Weihnachtskarten für dieses Jahr schon gezeichnet?
Bin gerade dabei. Also die Entwürfe sind fertig. Gerade meldete mir mein Verleger, als ich im Zug saß, dass wir morgen zusammen telefonieren und mal eine Auswahl treffen. Aber es bin schon fast wieder spät dran. Das ist immer wieder so eine Geschichte, die man manchmal schon im Mai abliefert. Oder
sind Sie einer, der auf den letzten Drücker immer abliefert?
Eigentlich nicht gerne. Aber diesmal bin ich jetzt ein bisschen spät dran, weil ich einfach 1000 andere Sachen noch machen wollte vorher oder fertig kriegen musste. Und ich immer gedacht habe, Mensch, ach ja, komm, jetzt mache ich erstmal das und das. Und wollte mich da auch jetzt nicht drängen lassen. Zum Glück hat mich dann auch keiner gedrängt. Es gibt natürlich schon Situationen, wo dann ein Verleger auch mal sagt, ja jetzt, also entweder machen wir dieses Jahr welche oder nicht. Aber das, so kam es jetzt noch nicht zum Glück. Und dann habe ich jetzt auch in der letzten Woche mal mich hingesetzt. Ist dann nicht immer einfach, weil ich schon auch 30 Jahre lang mindestens jedes Jahr irgendwas zum Thema Weihnachten auch machen.
Es ist ja schwer, sich da nicht selber zu kopieren.
So,
ne?
Genau, ja. Dass man sich nicht selber kopiert. Aber auch da gilt, wie bei vielen anderen Cartoons, immer ein bisschen so die Jetzt-Zeit mit reinzubringen. Also jetzt, dann sitze ich dann da. Natürlich kann man nicht jedes Mal einfach nur ein Kind und einen Weihnachtsmann zeichnen oder einen Engel oder einen Weihnachtsbaum. Aber es muss ja vom Inhalt her wenigstens vielleicht sowas mit unserer Zeit zu tun haben. Und so wie vielleicht eben vor 30 Jahren der Weihnachtsmann irgendwie Pax statt Fax oder sowas gesagt hat, kommt jetzt vielleicht MeToo mit rein oder irgendwelche kleinsten Kinder noch, die einen Schnuller im Mund haben und schon ein Handy sich wünschen oder so Sachen. Mhm. Also da denkt man dann einfach sich ein bisschen in den Zeitgeist wieder rein und dann kann man auch wieder, sagen wir mal, aktuelle Weihnachtssachen machen.
Mhm. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Gammann, welche Eigenschaft von sich selbst lassen Sie denn ab und zu mal in Ihre Cartoon-Figuren einfließen?
Diese Marotte mit der Pünktlichkeit oder irgendwie Ungeduld. So bei den Paarproblemen tauchen natürlich schon so ein bisschen das Ungeduldigsein und hippelig sein oder irgendwie ängstlich sein ist auch so auch etwas, dass ich manchmal vor bestimmten Situationen plötzlich so ein bisschen Respekt habe, obwohl ich ja das immer suche, auch so, das Neue.
Was aber macht Ihnen denn Angst?
Weil das Neue ist immer unkontrollierbar.
Ja.
Und, dann und aber, die Kontrolle verlieren ist nicht so meine Stärke.
Ja. Aber entscheiden Sie sich dann für die Angst oder überwiegt dann doch der Mut? Setzt sich meistens
ja,
der Mut
meistens
durch.
Überwiegt dann doch der, die Neugier und der Mut. Ja. Doch, doch. Also ich glaube, sonst wäre was anderes aus mir geworden. Weil ich habe alles aus mir raus selbst entwickelt, oft auch gegen die Umgebung oder gegen alle Voraussagen und so. Auch dieser letzte Umzug und alles, wie oft haben mir Menschen gesagt, wie du jetzt nochmal in deinem Alter nochmal so einen Umzug und dann ausgerechnet noch nach Bayern und die reden da eh nicht mit dir und was der Kuckuck.
Aber tun sie doch.
Und sie tun es und ich rede auch mit denen. Also herrlich. Dieses, so eine gewisse Respekt habe ich schon vom Neuen, aber letztlich, und das kommt schon immer auch natürlich in männlichen Figuren vor, manchmal bewusst oder unbewusst.
Wenn Sie sich als Tier zeichnen müssten, ich wette, dann würden Sie sich garantiert nicht als Huhn zeichnen. Welches Tier wären Sie dann?
Ja, also das wäre, glaube ich, bei mir dann eher der Storch.
Warum? Was lieben Sie so am Storch?
Ich habe die Störche schon als Kind lieben gelernt, im Dorf von meinen Großeltern in der Umgebung von Freiburg. Da saßen die Störche immer auf dem Schuldach. Und ich habe die als Kind schon immer gerne beobachtet. A, sind das ja große Vögel, Spannweite. Sie fliegen elegant. Sie sind zärtlich zueinander im Nest, wenn sie so sich begrüßen und klappern.
Und sehr treu, ne?
Und sehr treu, ja. Das ist auch eine Eigenschaft von mir, würde ich mal behaupten. Und das ist so ein erhöhtes Nest haben, also in einem, oft auf einem Turm sitzen. Und ich liebe auch solche Ausblicke. Also meine, sag ich mal, idyllischsten Bilder und sind ja oft die, auch in den Cartoons, wo du auf irgendeinem Berg stehst und dann über die Landschaft guckst bis zum Meer oder so. Also diese Ausblicke, die Weite so und dieses Fliegen. Also das hat mich bei den Störchen komischerweise immer, finde ich auch so ein bisschen von ihrer Form, so elegant und zart auch und so. Das, mit denen habe ich mich immer meistens verbunden gefühlt.
Aber sie zeichnen kaum Störche.
Habe ja immer mal auch so, ja, ich habe die auch schon gezeichnet auf dem Schuldach und so, aber daraus hat sich jetzt nie so cartoonmäßig was entwickelt.
Ich möchte Ihnen gerne eine Freude machen.
Ja,
ja, unsere Gäste bekommen immer ein Geschenk. Und zwar, Sie sind ja nun Badener und für viele ja nun der Cartoonist mit den Hühnern. Das Geschenk ist eine CD und zwar von einer Band aus Baden, die es seit 27 Jahren gibt, die schon 10 Alben veröffentlicht haben und die trotzdem immer noch ständig auf ihren großen Hit von vor 22 Jahren angesprochen werden.
Bin ich aber gespannt.
Ich komme aus der Nähe von Pforzheim.
Ah ja.
Fool's Garden mit ihrem Lemon Tree.
Ja,
den Lemon Tree kennen
super,
Sie,
das
ne?
Das kennen wir natürlich.
Genau. Das kennen wir natürlich. Und die haben das gleiche Schicksal wie Sie. Die tragen es aber genauso wie Sie mit den Hühnern, auch mit Fassung. Und das ist unser Geschenk für Sie. Musik aus Baden für einen Badener oder sagt man Badenser?
Schon Badener.
Für einen Badener, der jetzt in Bayern lebt.
Ja, das
viel
ist ja
Spaß.
Super.
Nein, Sie sagten
Dank.
Ja Popmusik,
ja, doch,
hören
das,
Sie.
Ja, das passt auf jeden
Insofern
Fall gut. Ja, ja.
Viel Spaß beim
das
Anhören
passt auf jeden
und
Fall.
Entspannen.
Wir werden mal entweder zu Hause oder mal einfach im Auto hören beim Reisen.
Ja.
Sehr gut.
Ich wünsche
ja,
Ihnen von...
Ja, aber Sie sehen ja auch, die Stones müssen immer noch Satisfaction singen. Also manchmal hat man halt seine alten Hits und seine anderen. So, wie schon gesagt, man muss ja froh sein, dass es auch erfolgreich gegangen ist.
Und
also
das sagen
ich
die genauso.
Ich bin da nicht so böse drüber, aber solange einem nicht jeden Tag jemand damit nervt.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und nach wie vor viele Ideen, Inspiration für schöne Cartoons und viel Zeit für Ihre freien Zeichnungen und ein gutes Ankommen in Bayern jetzt in der neuen Heimat. Danke, dass Sie hier waren.
Ich bedanke mich auch für dieses ganz tolle Gespräch.